Wir haben ja heute schon den Predigttext von letzter Sonntag gehört. Der Helmut hat uns vorgelesen vom Weinstock und den Reben, wo Jesus uns dieses Gleichnis gibt. Und heute werden wir die nächsten Verse betrachten im Johannes Kapitel 15 ab Vers 9 bis Vers 17. Ich lese zu Beginn den Bibeltext. Johannes 15 ab Vers 9. Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen er euch gebe. Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Herr Jesus, danke für dein Wort, das wir heute haben dürfen. Was du geredet hast zu den Jüngern, bevor du den schweren Weg ans Kreuz gegangen bist. Danke, dass dein Wort auch heute zu uns spricht. Wir wollen alles von dir erwarten. Nimm du alles weg, was nicht passt, und öffne unsere Herzen. Amen. Ich habe den Text heute in drei Teile unterteilt. Der erste Teil, die Gebote Jesu halten. Der zweite Teil dann, wir sind die Freunde Jesu. Und der dritte Teil, Jesus hat uns erwählt und bestimmt. Zum ersten Teil, die Gebote Jesu halten. Der Text ist bei mir in der Bibel überschrieben mit das Gebot der Liebe. Auch im Predigtplan war das die Überschrift zu der heutigen Predigt. Und Jesus sagt da im Vers 10, wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich habe mich dann gefragt, was sind die Gebote Jesu? Dieser Begriff Gebote, Vorschriften, Gesetze, das ist etwas, das ist vielleicht für viele von uns etwas negativ vorbestimmt. Das hat man irgendwie nicht so gern. Wir sind lieber frei. Der Mensch will tun, was er will, glaubt zumindest dabei, frei zu sein. Was meint Jesus damit, wenn er sagt, seine Gebote halten? In unserem Text gibt es mehrere Hinweise darauf, zum Beispiel den Vers 12, da sagt Jesus ganz ausdrücklich, dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Und dann Vers 17, dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Zumindest zweimal betont Jesus ganz eindrücklich dieses einander lieben, die Liebe. Mir ist dann natürlich auch diese Begebenheit eingefallen, die in Matthäus 22 beschrieben ist, ab Vers 37, in diesen Zwiegesprächen oder wo die Pharisäer und Schriftgelehrten versucht haben, mit Jesus zu streiten, ist einer von ihnen schlussendlich zu ihm gekommen und hat gefragt, Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus referenziert, bezieht sich dann da auf die Stellen in 5. Mose Kapitel 6, Vers 5 und in 3. Mose 19, Vers 18 und sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Also das erste, größte Gebot, Gott lieben. Und dann geht's weiter, dies ist das größte und erste Gebot, das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Also im Wesentlichen alles, was wir im Alten Testament lesen, was uns dort geboten ist, ist in diesen zwei Geboten, das ist wie der Dreh- und Angelpunkt. Darin hängt alles und darin ist alles erfüllt. Deswegen betont Jesus da in diesen Reden, die er an seine Jünger richtet, ganz stark dieses Gebot der Liebe. Der Liebe zu den Geschwistern, aber auch der Nächstenliebe. Weiter habe ich auch an die Bergpredigt gedacht. Matthäus 5, Kapitel 5 und Kapitel 6. Diese wunderschöne Predigt, Jesus selber auf dem Berg an seine Jünger, seine Nachfolger, an die vielen tausend Menschen, die dort waren, gerichtet hat. Da gibt es sehr viel, was Jesus gesagt hat, und nur auszugsweise ein paar Stellen möchte ich erwähnen. Er beginnt mit den Seligpreisungen, wo er sagt, glückselig ist oder sind. Und dann zählt er viele Punkte auf. Nur einige darin. Die sind glückselig, die arm im Geist sind. Die sind glückselig, die sanftmütig sind. Die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Die barmherzig sind. Die reinen Herzens sind. Die Friedensstifter. Und auch die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt, verspottet und gehasst werden. Glückselig oder selig. Das möchten alle sein. Aber dann diese Ringe, die Jesus da erwähnt, sind auch wieder so Punkte, da können wir von uns aus nicht wirklich Hurra schreien und sagen, ja genau, das bin ich oder überhaupt, das will ich. Von uns aus, denke ich, kann das niemand oder zumindest ich kann es von mir aus so nicht sagen. Aber auch diese Punkte sind in diesem Dreh- und Angelpunkt in der Liebe, in der Nächstenliebe erfüllt. Jesus macht dann weiter in der Bergpredigt, ab Vers 17 bis 20. Das möchte ich vorlesen, weil Jesus da ganz klar auch seine Stellung, seine Beziehung zum alttestamentlichen Gesetz klar darlegt. Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Auch da legt Jesus die Latte wieder ganz schön hoch, wie man so sagen könnte. Erstens, er ist nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen. Das Gesetz bleibt bestehen. Es ist Wort Gottes. Gott hat das so gesprochen und das entspricht dem Wesen und der Gesinnung Gottes. Jesus ist nicht gekommen, es aufzulösen, sondern zu erfüllen. Es bleibt bestehen. Und Jesus legt die Latte dann hoch und sagt, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer, das waren die Menschen, die wirklich versucht haben, jeden Punkt und jeden Beistrich des Gesetzes ganz genau zu erfüllen und sich noch Zusatzgesetze, hätte fast gesagt, entwickelt oder erfunden haben mit Reinheitsgeboten und was auch immer. Wenn uns unsere Gerechtigkeit nicht diese Gerechtigkeit weit übertrifft, sagt Jesus, dann werden wir nicht in das Reich der Himmel hineinkommen. Auch da, wenn wir jetzt auf uns selber schauen und versuchen, das selber zu erfüllen, dann werden wir nicht weit kommen. Jesus geht dann auch ganz gezielt auf einzelne Gebote ein. Ich kann jetzt da nicht alles erwähnen, aber nur als Beispiel in Matthäus 5, 21 und die folgenden, wo Jesus über das Töten spricht und dann sagt, weil keiner von uns, der da herin ist, denke ich, traue ich mich zu sagen, hat jemals einen Menschen getötet. Aber traue ich mich auch wieder zu sagen, jeder von uns, oder zumindest ich, war schon mal zornig auf einen Menschen, auf einen Bruder, was auch immer. Und Jesus sagt, du bist dem Gericht verfallen. Oder dann Matthäus 5, ab Vers 27 fortfahrend, speziell für uns Männer, wo Jesus den Ehebruch anspricht. Auch da sagt er, wenn eine Frau anschaut, ihre zu begehren, hat bereits im Herzen die Ehe gebrochen. Auch da ist die Latte sehr hochgelegt. Und ich denke, jeder von uns springt da nicht hoch genug. Oder das Vergelten, das Rachenehmen, Vers 38 und weitere, wo Jesus sagt, nicht wie es im Alten Testament war, Auge um Auge, sondern auch da wieder das Gebot der Liebe, was das Gesetz erfüllt, wo er sagt, du sollst dem Bösen nicht widerstehen. Also wenn dir jemand Böses tut, das ist mit dem Bösen nicht Satan gemeint natürlich, sondern du sollst Böses mit Gutem vergelten. Und Jesus geht da sogar so weit zu sagen, nicht nur deinen Nächsten lieben, also der, der dir vielleicht dein Freund, dein Bruder, sondern auch deine Feinde lieben. So könnte man noch vieles da aufzählen, was Jesus in der Bergpredigt erwähnt und ich sage es noch einmal, die Latte sehr hoch legt und ich denke, jeder und jede von uns springt da nicht hoch genug aus eigener Kraft. Woher kommt denn jetzt die Kraft, wenn Jesus uns diese Vorgaben gibt und jetzt wäre Schluss? Dann wären wir wirklich die bedauernswertesten Menschen. Dann müssten wir da alle rausgehen und sagen, ja, leider niedergeschlagen. Ist halt so, ich bin unter dem Gesetz. Wie alle damit umgehen würden. Aber die Kraft, um das zu erfüllen, was uns Jesus da vorlegt, das kommt nicht aus uns. Das kann nicht aus uns kommen, sondern Jesus hat alles erfüllt. Wie er sagt, er ist gekommen, um das Gesetz zu erfüllen und noch mehr, er wirkt auch in uns. Und da möchte ich jetzt ganz kurz nochmal auf die letzten zwei Predigten eingehen, nochmal erinnern an das Bild, was der Helmut uns gemalt hat, aus dem Kapitel 14, wo es darum geht, die Zeit reicht jetzt nicht, natürlich nochmal auf das Ganze einzugehen, es war ja auch eine ganze Predigt, aber nur so als Bild, als Erinnerung, wo der Helmut gezeigt hat, die Beziehungen zwischen Jesus, Gott dem Vater und dem Heiligen Geist und uns. Und diese Zahlen, das sind die einzelnen Verse, wer das nochmal sich anschauen will. Und wo gezeigt ist, wie Jesus in uns, der Heilige Geist in uns und der Vater und Jesus in uns wirken und unser Leben in Gott eben stattfinden kann. Und dann letzte Woche die Predigt vom Herwig, da haben leider die Kinder das Bild etwas verschönert, deswegen habe ich es nochmal auf Folie versucht darzustellen. Ich habe es nicht selber gezeichnet, weil ich bin kein so begabter Zeichner. Da hat der Herwig eben über diesen Text, den uns der Helmut nochmal gelesen hat, über den Weinstock, die Reben und den Weingärtner gepredigt. Auch da wieder dieses wunderbare Bild, Jesus als der Weinstock. Wir als seine Jünger sind die Reben, die mit dem Weinstock verbunden sind und dann Frucht bringen, wenn wir mit dem Weinstock verbunden bleiben. Die Kraft, der Saft kommt aus dem Weinstock und nicht aus uns. Und ich habe mir gedacht, heute zu Beginn, dieses Bild, um jetzt ganz kurz abzuschweifen, ist auch, jede Rebe bringt individuell ihre Frucht und ist vielfältig. Und am Anfang ist der Josef am Klavier gesessen und hat gefragt, wer wird denn heute singen, die Lieder unterstützen. Und dann ist eine Rebe aufgestanden, hat sich hingestellt und hat gesungen. Der Herr hat die Gabe, er kann singen. Ich könnte es nicht. Viele andere von uns wahrscheinlich auch nicht. Dann geht der Herwig in die Kinderstunde, dort seinen Dienst zu tun, und die Sibylle steht auf, stellt sich hin und singt. Und wunderbar, wie Jesus wirkt und wie dieses Zusammenwirken eben funktioniert im Reich Gottes, wenn wir an Jesus bleiben. Das nur so ganz kurz als Nebensatz. So, jetzt muss ich meinen Faden wiederfinden. Also die Kraft, um diese Gebote Jesu zu erfüllen, die Gebote in der Schrift, die kommt nicht aus uns. Das sehen wir im ganzen Neuen Testament, das zieht sich durch wie ein roter Faden. Paulus schreibt auch in dem Brief an die Römer ziemlich ausführlich von dieser Beziehung, das Gesetz des Buchstabens und das Gesetz des Geistes. Wenn wir Römer 7, Vers 6 uns anschauen, dann schreibt er: Jetzt aber sind wir von dem Gesetz losgemacht, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, so dass wir in dem Neuen des Geistes dienen und nicht in dem Alten des Buchstabens. Also das alte Gesetz, danke. Das alte Gesetz des Buchstabens hat in sich diese Kraft nicht gehabt. Das alte steht auch, der Buchstabe tötet. Das Gesetz im Alten Testament, das hat die Vorschriften hingestellt, da war aber nicht die Kraft drin, das zu erfüllen, sondern es waren die Vorschriften, und wenn du es nicht gehalten hast, dann ist klipp und klar die Strafe dabei gestanden. Das neue Gesetz des Geistes im Neuen Testament, nachdem Jesus das Opfer vollbracht hat, für die Sünde bezahlt hat und uns freigemacht hat, das funktioniert jetzt anders. Wie Paulus da schreibt, das so, dass wir in dem Neuen des Geistes dienen und nicht in dem Alten des Buchstabens. Jesus hat das Gesetz erfüllt und damit durch den Geist lebt er in uns und gibt uns die Kraft dazu, so zu leben, wie er es uns vorgelebt hat und vorgegeben hat in seinen Worten. Ich möchte dazu noch Römer 8 lesen. In Vers 4, der bezieht sich darauf, dass Gott eben seinen Sohn gesandt hat, als Mensch, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Auch hier wieder diese Rechtsforderung des Gesetzes, die werden in uns erfüllt. Aber wichtig ist, bei dem Ganzen, das funktioniert nur, wenn wir eben in Jesus bleiben. In diesem ganzen Kapitel in Johannes 15 ist dieser Begriff bleiben. Der Herwig hat letztes Mal auch noch den griechischen Begriff erwähnt, der mir jetzt natürlich entfallen ist, und aufgeschrieben habe ich es mir nicht. Aber dieses Wort bleiben, in Verbindung bleiben mit dem Weinstock, mit Jesus, das ist ganz zentral. Mir ist da ein Bild eingefallen, wenn jemand auf einer Wanderung ist, irgendwo in den Bergen, dann wird er durstig. Denn wenn er jetzt selber kein Getränk, kein Wasser bei sich hat, dann wird der Durst immer größer. Und jetzt findet er irgendwo eine Quelle, frisches Wasser in den Bergen. Und wir haben da den Vorteil, bei uns das Wasser aus den Quellen, das kann man direkt trinken. Jetzt findet er diese Quelle, setzt sich daneben hin und jammert über seinen großen Durst. Die Quelle wird ihm genau gar nichts helfen. Im Gegenteil, sein Durst wird noch größer, weil die Quelle sprudelt. Wann hilft ihm diese Quelle? Die Quelle hilft ihm dann, wenn er nimmt. Und ich denke, das ist vielleicht ein schwaches Bild, für unsere Beziehung zu Jesus. Die Kraft ist da, Jesus ist da, er hat uns seinen Geist geschenkt, er wohnt in uns. Aber wenn wir den Geist dämpfen, wie es auch an einer Stelle heißt in seinem Wort, oder diese Kraftquelle nicht anzapfen, nicht bereit sind, Jesus durch seinen Geist in uns wirken zu lassen, dann werden wir trotzdem, um bei dem Bild zu bleiben, verdursten. Wenn wir versuchen, das vielleicht noch aus eigener Kraft, den Fels neben der Quelle zu schlagen und zu hoffen, dass da Wasser rauskommt, dann werden wir verdursten. Das ist mir da besonders wichtig geworden. Jesus ergänzt dann dieses Gebot der Liebe auch noch mit einer Verheißung. Er sagt in Vers 11: Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Freude, das ist in der heutigen Zeit, denke ich, ein viel strapaziertes Wort. Wer hat nicht gern Freude? Aber welche Art der Freude meint Jesus da? Er meint definitiv nicht das, was unsere, ich nenne es mal, Spaßgesellschaft heute unter Freude versteht. Weil dieser Spaß oder diese Freude, die die Welt verspricht, ist doch meistens, wenn man genauer hinschaut, sehr egoistisch. Und widerspricht dann oft doch dem Gebot der Liebe, das uns Jesus gibt. Und jeder versteht auch irgendwo etwas anderes unter, das macht mir Spaß. Das ist nicht das, was Jesus meint. Diese Freude, die Jesus gibt, ist etwas Tiefes, etwas, was auch nach außen vielleicht oft nicht als Spaß in dem Sinn wahrgenommen werden kann. Aber das fängt mal ganz sicher da an, er hat uns Vergebung aller Schuld und Sünde gegeben. Ich denke, das ist mal die Grundlage, damit wir uns freuen können in Gottes Sinn. Er macht uns frei von allen Bindungen Satans. Seien das jetzt irgendwelche Süchte, Alkohol, an was man auch immer denken mag. Es ist eine tiefe Freude, die eben nur wirklich Gott schenken kann. Und eine Freude, die sich dann erschließt, wenn man den Blick auf die Ewigkeit richtet. In Römer 8,28, ich denke, dieser Vers ist sehr bekannt, dass uns eben alles zum Besten dienen oder zum Besten mithelfen soll. Da steht alles. Und das ist etwas, das übersteigt oft unseren menschlichen Verstand. Aber im Blick auf die Ewigkeit, aus Gottes Blick, ist es so, dass das, was er uns schickt, was an uns herankommt, das muss uns zum Besten dienen. In Hebräer 12, Vers 11 steht dazu ein passender Vers. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Nachher aber gibt sie denen, die dadurch durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Also da ist sogar von Züchtigung die Rede. Korrekturen, die vielleicht manchmal notwendig sind. Wenn wir eben Gefahr laufen, unseren eigenen Weg zu gehen, wo Gott auch mal uns einen Hinweis geben kann. Aber es ist eben dieser Blick auf die Ewigkeit, der da wichtig ist. Dazu vielleicht auch ein Bild, was mir da eingefallen ist. Bei uns in der Firma oder zumindest bei uns in der Abteilung sprechen wir öfter mal von dieser sogenannten Hubschrauberperspektive. Ich weiß nicht, ob alle etwas damit anfangen können. Wenn in einem großen Konzern die Geschäftsleitung auf oberster Ebene irgendetwas vorgibt, irgendeine Richtung vorgibt, dann ist es oft so, dass wir auf den unteren Ebenen das nicht so wirklich verstehen. Das ergibt oft keinen Sinn. Oder ist oft vielleicht sogar unverständlich, merkwürdig. Und da wird dann oft so ein bisschen spöttisch vielleicht der Begriff, naja, aus dem Hubschrauber schaut halt alles andere aus, anders aus, in den Mund genommen. Aber ich denke, es ist halt wirklich so. Das muss jetzt nicht heißen, die Menschen in den Geschäftsleitungen sind eben auch nur Menschen. Die machen natürlich auch Fehler. Das ist nicht alles fehlerfrei. Deswegen ist es nur ein Bild, was mir in diesem Zusammenhang halt eingefallen ist. Aber trotzdem ist es oft so, dass diese Menschen im oberen Management halt einen anderen Überblick haben. Die haben oder sollen zumindest das große Ganze im Blick haben und ein Ziel haben für den Konzern als Ganzes. Und wir auf den unteren Ebenen haben halt oft einmal nur unser vielleicht eigenes Ziel oder das Abteilungsziel maximal noch im Auge und eben nicht diese Hubschrauberperspektive, dieses große Ganze. Und ich denke, vielleicht hilft das dem einen oder anderen. Bei Gott ist es noch viel mehr so. Gott macht keine Fehler. Gott hat die, ich nenne es mal, ultimative Hubschrauberperspektive. Er weiß, was für uns gut ist. Und auch wenn wir vieles nicht verstehen, im Blick oder spätestens in der Ewigkeit, werden wir es verstehen und sehen, dass ihm alles zum Besten gedient hat. Dann komme ich zum zweiten Punkt, wo Jesus im Vers 14 sagt: Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Er sagt das quasi als Folge darauf, wo er vorher gesagt hat, dass niemand größere Liebe hat, als wenn er sein Leben einsetzt oder hingibt für seine Freunde. Das hat Jesus vor seinem Tod am Kreuz gesagt. Das heißt, die Jünger haben zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht wirklich viel damit anfangen können, haben sie auch erst im Nachhinein dann verstanden. Aber für uns hat das eine sehr tiefe Bedeutung, weil wir eben wissen, Jesus hat sein Leben am Kreuz für uns gegeben. Und nicht nur das, er hat sein Leben auf dieser Erde von der Krippe weg bis ans Kreuz, aber auch schon vorher, schon vor Grundlegung der Welt, steht in der Schrift, hat er für uns Bürgschaft übernommen. Weil Gott hat gewusst, dass die Menschen von ihm abfallen werden. Gott hat den Sündenfall vorweg gesehen. Und Jesus hat bereits ab diesem Zeitpunkt für uns Bürgschaft übernommen und hat diese Verpflichtung ist er reingegangen und hat gesagt, ich werde dieses Opfer bringen und die Erlösung für die Menschheit schaffen. Es ist mir kürzlich mal ganz groß geworden, wenn wir immer an das denken, Jesus hat sein Leben für uns gegeben, dann denken wir automatisch an sein Opfertod am Kreuz. Aber es hat eine viel größere, viel weitere Dimension. Diese Liebe, ich kann es nur erahnen, was das für eine Liebe sein muss. Und auch da wieder für uns, da kommen wir immer zu kurz. Wenn wir das versuchen, aus uns rauszumachen, keine Chance. Aber Jesus will das und kann das in uns bewirken. Er sagt dann auch in Vers 15, ich nenne euch nicht mehr Sklaven oder Knechte, wie es in vielleicht moderneren Übersetzungen steht, weil Sklave versteht man da bei uns in Europa vielleicht etwas schlecht. Denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut, euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Also wir sind nicht Knechte Jesu, wir sind Freunde Jesu. Auch da liegt so viel drin. Ein Knecht, auch ein Angestellter vielleicht in der heutigen Zeit, der tut, was ihm vorgegeben wird, was ihm befohlen wird, weil er es muss. Er wird dafür bezahlt. Da tut man oft auch Dinge, die vielleicht unangenehm sind, die man nicht so gern tut, aber man tut sie halt. Natürlich dann oft nicht so gut, wie man könnte wahrscheinlich, weil wenn das Herz nicht dabei ist, aber es wird getan. Aber diese Beziehung eines Freundes, was, wie Jesus das da erwähnt, das ist eine ganz andere. Aus Freundschaft, aus Liebe, aus Dankbarkeit tun, was Jesus gebietet, das ist eine ganz andere Beziehung als dieses Knechts- oder Angestelltenverhältnis. Weil eben Jesus alles für uns getan hat, deswegen auch da wieder diese Ewigkeitsperspektive, gibt es vielleicht auch Aufträge, die auf den ersten Blick nicht ganz so attraktiv wirken, aber im Blick auf die Ewigkeit, aus Dankbarkeit und aus Liebe zu Jesus, erhalten auch solche Aufgaben eine ganz andere Dimension. Und Jesus sagt dann als Begründung auch, ganz interessant, wieso er uns Freunde nennt, weil wir wissen, was er tut, weil er es uns gesagt hat, weil er alles gesagt hat, was er vom Vater gehört hat. Und da bin ich dann in der Vorbereitung etwas hängen geblieben und habe mir dann überlegt, wir wissen, was er tut. Oder mit anderen Worten, wir wissen, welches Ziel Jesus hat. Was hat denn Jesus für Ziele? Und da habe ich mich dann etwas vertieft. Und das Ziel Jesu ist doch eigentlich das. Er sucht das Verlorene. Auch wieder da. Er will, dass die Menschen gerettet werden, dass die Menschen bei ihm sind. Dieses Bild in Matthäus 18, das Gleichnis der 99 Schafe, die der Hirte verlässt und diesem einen Schaf nachgeht, das verloren ist. Ganz eindrücklich und zeigt, denke ich, das Herz Jesu, die Gesinnung Jesu, dem Verlorenen gegenüber. Oder auch in 1. Timotheus 2, Vers 4, er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Damit dieser Lohn der Schmerzen erfüllt wäre. Das, was er getan hat am Kreuz, das soll nicht umsonst passiert sein. Das dürfen wir wissen, das ist der Wille Jesu. Auch das hohepriesterliche Gebet in Johannes 17, da greife ich jetzt etwas vor, das wird in einer der nächsten Predigten dann, denke ich, ausführlich betrachtet werden. Aber auch da gibt uns Jesus einen tiefen Einblick in sein Herz, in seine Gesinnung. Wenn wir uns zum Beispiel Vers 21 anschauen, wo Jesus eben zum Vater betet, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir. Dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Also diese Einigkeit, aber auch wieder warum? Damit die Welt glaube. Ganz ähnlich dann auch nochmal, geht dann weiter in Vers 22, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Also diese Einigkeit unter uns Gläubigen, unter uns Geschwistern, das ist auch ein Ziel Jesu. Das ist das, was er tut, was er will. Und dann in Vers 24, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. So stark wieder in diesem Vers, wo Jesus ganz deutlich zum Vater sagt, ich will. Normalerweise sagt Jesus, Vater, dein Wille geschehe. Und da sagt Jesus, Vater, ich will. Was will er? Dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin. Wie wunderbar. Diese Gesinnung Jesu, seine Ausrichtung, das, was er tut, er will uns bei sich haben. Mir ist das ganz groß geworden in der Vorbereitung. Also Jesus will dich. Wenn du heute da bist und die Stimme Gottes hörst, das Klopfen Jesu an deiner Herzenstür, er will dich. Sage Ja dazu. Mach dein Herz auf. Jesus hat alles getan. Du brauchst von dir aus nichts tun. Du kannst, wie jemand heute gebetet hat, in diesen Weinstock als wilde Rebe eingepfropft werden und dann die Kraft von ihm erhalten und an ihm bleiben. Damit komme ich zum dritten Punkt, wo Jesus im Vers 16 sagt: Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe. Wie ich schon mehrmals gesagt habe, nicht wir haben ihn erwählt, Jesus hat uns erwählt. Wie wir jetzt gesehen haben, was das Ziel Jesu ist, was in seinem Herzen ist, was er will, er hat uns erwählt. Und wozu? Wir sollen hingehen und Frucht bringen. Jesus hat uns nicht in diesen Weinstock eingepfropft, damit wir da einfach sind und schöne Blätter treiben und vielleicht den Saft umsonst verbrauchen, sondern wir sollen Frucht bringen. Wie er auch in Vers 5 von diesem Kapitel eben schreibt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Jesus könnte alles sein Ziel erreichen, was wir vorher uns angeschaut haben. Was ist der Wille Jesu? Er könnte es erreichen ohne uns. Er könnte alle Menschen, die er erwählt hat, einfach erretten, ein Wunder vollbringen, wie auch immer er das tun könnte. Er hätte die Macht dazu. Aber er will uns dazu gebrauchen. Er will es durch uns wirken. Das ist auf der einen Seite eine große Ehre, aber auch eine große Verantwortung. Er will durch uns wirken. Er wohnt durch den Heiligen Geist in unseren Herzen und will durch uns wirken. Und nochmal, diese bleibende Frucht, die Jesus sucht, die entsteht nur, wenn wir in ihm bleiben. Bleiben ist vom Wort her eigentlich ein passives Wort. Bleiben, da brauche ich, wenn ich irgendwo sitze und sitzen bleibe, dann bleibe ich. Wenn ich jetzt aufstehe und anfange rumzurennen, dann bleibe ich nicht. Und das ist mir an der Stelle wichtig geworden. Wenn wir selber anfangen rumrennen und aus unserer Kraft versuchen zu wirbeln und etwas zu vollbringen, dann kann auch eine gewisse Frucht entstehen, aber ich denke, das ist diese Frucht, wo Jesus dann auch sagt, die wird abgeschnitten und verbrennen. Das ist nicht die bleibende Frucht, die Jesus wirken will. Deswegen in ihm bleiben und ihn wirken lassen und uns gebrauchen lassen. Nicht in dem Sinn passiv, deswegen habe ich vorher gezögert, dieses Wort passiv in den Mund zu nehmen. Natürlich heißt das manchmal dann aufzustehen und hinzugehen. Wir haben auch Beispiele bei uns in der Gemeinde von Menschen, die hingegangen sind, sogar auch geografisch in andere Länder. Das ist nicht damit gemeint mit passiv, aber passiv in dem Sinn, dass ich nicht aus eigener Kraft und in eigenem Schlausein oder was auch immer versuche, das zu wirken und Menschen zu überzeugen und zu überreden, sondern Jesus wirken zu lassen und im Gebet mit ihm in Verbindung zu bleiben und es ihn schenken zu lassen, möchte ich sagen an der Stelle. Und Jesus sagt dann zum Schluss von diesem Text, auch in Vers 16 eben noch einmal das, was schon letzten Sonntag in Vers 7 erwähnt war: Damit, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe. Im Gebet mit Jesus in Verbindung bleiben, im Bewusstsein, was ist sein Ziel, was ist seine Gesinnung, das ist gemeint mit Bitten in Jesu Namen. Wir haben das in den letzten Predigten schon gehört. Es geht da nicht um diese Floskel, die oft so angehängt wird im Gebet in deinem Namen, nicht diese Floskel ist es, die uns die Verheißung bringt, dass unsere Gebete erhört werden, sondern das Bitten in seinem Namen, in dem Sinn, in seinem Sinn, in seiner Gesinnung, um das Bitten, was Jesu Wille ist. Und was ist sein Wille? Sein Wille ist, dass wir bei ihm sein können, dass alle Menschen gerettet werden. Und dafür, darum dürfen wir bitten. Und deshalb nochmal an dieser Stelle die eindringliche Bitte an dich, wenn du noch nicht gerettet bist, wenn du diesen Ruf Jesu heute hörst und noch nicht Ja gesagt hast, dann mach heute deine Herzenstüre auf und nimm die Rettung an. Wie ich jetzt mehrmals betont habe, du brauchst nichts aus dir selber zu bringen, es ist alles getan. Komm so wie du bist und Jesus wird dich annehmen und umgestalten in sein Bild. Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Amen.